Vor 2 Wochen erhielt die Lyrikerin Nadja Küchenmeister den Peter-Huchel-Preis für ihren neuen Gedichtband »Der große Wagen«. Der Preis wird alljährlich vom Land Baden-Württemberg und vom Südwestrundfunk gemeinsam vergeben, in Staufen im Breisgau. Denn dort lebte Peter Huchel bis zu seinem Tod. Jetzt ist die Preisträgerin hier bei mir im Studio. Ich bin Katharina Borchert und wir treffen uns in Berlin, wo Nadja Küchenmeister lebt. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Küchenmeister, und herzlichen Glückwunsch zum Peter-Huchel-Preis.
Vielen herzlichen Dank, Frau Borchert.
Ja, Sie sind vor 2 Wochen von Berlin aus bis ganz nach Staufen heruntergereist. Das ist sozusagen so die maximale Entfernung in Deutschland. Wie hat Staufen denn auf Sie gewirkt? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Für mich war Staufen ein lieblicher Ort. Ein Ort voller schöner Architektur. Und was ich an solchen Städten mag, ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die da leben, auch eine innige Verbundenheit zu ihrem Ort verspüren. Also mir wurde zum Beispiel auch gesagt, welche Schwierigkeiten tektonischer Verschiebungen an diesem Ort in den letzten Jahren zu beklagen waren. Und man hat das Gefühl, an jeder Ecke wartet Geschichte auf einen. Und diese Geschichte wird auch von den Menschen, die da leben, gekannt und gerne weitererzählt.
Ja. Und auch die Faustgeschichte ist natürlich auch innig verbunden mit dem Ort. Peter Huchel, der stammte aus Berlin, der Lyriker, genau wie Sie. Ihre beider Leben überschnitt sich aber nur um wenige Tage, wie Sie auch in Ihrer Dankesrede sehr schön erzählt haben. Sie wurden Mitte April 1981 in Berlin geboren, sind jetzt also 45 Jahre alt. Er starb 2 Wochen später, also Ende April 81, in Staufen. Das ist so eine kaum merkbare zeitliche Verschränkung. Hat Huchel eine Bedeutung für Sie?
Peter Huchel hatte schon früh eine Bedeutung für mich, weil ich ihm lesend begegnet bin, als ich selbst noch am Literaturinstitut in Leipzig studierte. Und dann ist er auch ein Autor, der mir auf meinem weiteren Lebensweg immer wieder begegnete. Aber die Auseinandersetzung jetzt mit Peter Huchel für auch die Dankesrede in Staufen war nochmal sehr besonders. Nochmal seinen Lebensstadien nachzugehen. Wir erleben das oft, wir lesen über Verstorbene, dann und dann geboren, dieses erlebt, jenes erlebt, den Ort gewechselt, gestorben. Was heißt bei ihm, 2 Weltkriege erlebt? In der DDR lange gewirkt, bis man ihm das nicht mehr ermöglicht hat. Dann musste er unfreiwillig den Ort verlassen, sehnte sich immer zurück. Und als wir dann dort am Grab von Peter Huchel standen, das war ein schöner Augenblick, auch ein inniger Moment. Und zugleich tat es mir für ihn fast ein wenig leid, nicht dort beerdigt worden zu sein, wo er meinte, doch eigentlich hinzugehören. Die Stadt hat in ihm, glaube ich, einen wunderbaren Dichter und ehrt diesen Dichter. Das geht also überhaupt nicht gegen die Stadt, im Gegenteil. Die Stadt macht sehr viel für das Andenken von Peter Huchel. Ich habe von der ganz anderen Seite darüber nachgedacht. Er hat immer wieder gesagt, was ihm alles verloren gegangen ist, was ihm fehlt. Und da er 1981 gestorben ist, konnte man ihn eben auch nicht da beerdigen, wo er herkam.
Ja, das ist wahr, ja. Sie sind auch in der DDR geboren worden, ja, 81, habe ich schon gesagt. Peter Huchel, der war kein Vielschreiber, ne? 5 Gedichtbände hat er zeitlebens nur publiziert, eigentlich nicht viel. Auch Sie, Frau Küchenmeister, Sie publizieren mit Bedacht, ist mein Eindruck. 4 Lyrikbände von Ihnen sind über die Jahre erschienen. Alle Lichter war 2010 der erste, dann folgten Unter dem Wacholder und Im Glasberg und jetzt eben der preisgekrönte Große Wagen. Von Buch zu Buch dauerte das immer so 4, 5, auch mal 6 Jahre. Sind Sie eine vorsichtige Schreiberin oder eher eine vorsichtige Publiziererin?
Ich brauche einfach sehr lange, bis ich Zugriff habe auf meine poetische Sprache. Es ist einfach ein sehr langsamer Prozess. Es kam noch hinzu, dass ich auch anderen Arbeitsfeldern nachging. Ich habe 6 Jahre an der Kunsthochschule für Medien in Köln unterrichtet und unterrichten, das heißt vermitteln von Literatur, Literatur für andere aufbereiten, führt einen immer ein bisschen ab von der Konzentration, die es aber eben braucht, und dem Rückzug. Aber selbst wenn ich diesen Rückzug habe, braucht es sehr lange. Ich arbeite unendlich langsam und es wird immer noch schlimmer mit den Jahren.
Oh je. Ihr neues Buch, Der große Wagen, hat es glücklicherweise ans Licht der Öffentlichkeit geschafft. Der spielt in 3 Städten. Wichtig ist das Wuhletal im östlichen Berlin. Das gehört heute zum Stadtteil Hellersdorf, wo das lyrische Ich aufwuchs. Auch Sie als Autorin wuchsen dort auf. Dann ist wichtig die Stadt Köln, wo die Erzählerin gelegentlich zum Arbeiten ist, meistens ankommt und auch wieder abreist. Kein Zufall, Sie haben auch dort gearbeitet, haben Sie gerade schon gesagt, an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Und schließlich ist da die Stadt Lissabon, wo die Erzählerin eine Liebe erlebt und verliert. An welchem dieser drei Orte liegt für Sie selbst denn so der erzählerische Schwerpunkt?
Ich glaube, der erzählerische Schwerpunkt liegt in der Stadt Lissabon. Einfach deshalb, weil das Ich des Textes sich durch Zeit und Raum bewegt. Und der Raum auf der ersten Ebene ist eben diese Stadt. Das Ich bewegt sich vom frühen Morgen bis in den Abend hinein durch die Stadt, zugleich aber auch durch verschiedene Jahreszeiten. Und es bewegt sich von der Altstadt Alfama hin zum Cimitero dos Prazers. Das ist der Friedhof der Freuden im Bezirk Estrella. Und da, glaube ich, basiert die gesamte Geschichte dieses Erzählbandes. Aber gleichzeitig heften sich an diesen Ort andere Orte, vergangene Orte, die das Ich des Textes durchlebt. Und selbst in diesen Vergangenheiten heften sich wiederum andere Vergangenheiten an Orte, wie wir das eben kennen, weil wir sehr viele Hintergrundprogramme offen haben und Vergangenes immer auch gegenwärtig ist. Aber ich glaube, wichtig war für mich schon, das Ich durch eine Stadt sich bewegen zu lassen, die mir weniger nah ist als die anderen Städte und weniger heimgesucht wurde in meinem Leben auch von Dämonen, die irgendwann uns alle heimsuchen, wenn wir länger an einem Ort sind.
Dass Sie das lyrische Ich, das erzählerische Ich in Richtung eines Friedhofs laufen lassen. Ist das Zufall oder warum haben Sie sich für diesen Ort entschieden?
Ich glaube, wichtig für mich beim Schreiben ist immer, dass die Bewegung oder die Gegenstände, die beschrieben werden, wirklich und real sind. Das heißt, das Ich im Text macht sich wirklich auf den Weg zum Cimitero dos Prazers. Das heißt, von der konkreten Erfahrung mag es dann später auch gelingen, dass etwas Allgemeines sich ableiten lässt. Wir gehen alle Richtung Friedhof. Das können wir nicht ändern. Und ich war auf diesem Friedhof. Es war ein sehr besonderer Friedhof, als ich 2019 Lissabon besuchte. Denn auf diesem Friedhof befinden sich die Gräber oberirdisch. Es gab eine Cholera-Pandemie und die führte dazu, dass man sehr klug natürlich die Toten nicht in die Erde einließ, damit sie das Grundwasser nicht verseuchten. Und das klingt morbider, als es sich mir zeigte. Es ist eine Stadt in der Stadt. Man geht eigentlich durch viele kleine Häuser, die eben oberirdisch Gräber beherbergen. Und ich wollte dieses Ich sich auf diesen Ort zubewegen lassen. Und irgendwann merkte ich, dass das natürlich mehr sagt und zum Ausdruck bringt, als einfach nur der Besuch eines Friedhofs.
Interessant. Tatsächlich denke ich jetzt auch, Ihr Gedichtband ist auch ein oberirdischer Gedichtband, auch wenn er natürlich sehr viele Unterschichten und Untertöne hat. Aber es ist ein Gedichtband, der sich viel in Räumen bewegt, also Zimmern, Häusern, aber auch Gänge durch die Stadt macht zum Beispiel oder Fahrten mit dem Zug, mit der Tram und so weiter. Also in dem Sinne meine ich oberirdisches Buch. Ich würde vorschlagen, wir hören mal eine erste kleine Episode, ziemlich aus der Mitte dieses Bandes. Wir sind an einem nicht genau bestimmbaren Ort, aber ist doch auch ein bisschen Berlin oder wo sind wir?
Der Teil, den ich jetzt lese, ist der letzte Teil eines Kapitels. Und in diesem Kapitel hat sich dieses Ich bewegt durch Lissabon, durch Köln und langt am Ende wieder an in Berlin und ist eigentlich auf dem ganz kurzen letzten Weg von Tramstation zur eigenen Wohnung. Wenn ich könnte, ich ließe hinter mir, was vor mir liegt. Die Decke, in die man sich verstrickt, die Treppe, und man läuft nach oben, sie zieht nach unten. Man arbeitet sich ab an diesen Kräften. Der Wunsch, den Toten zu erzählen, was ihnen widerfuhr, kommt in der Nacht. Man ließ sie in dem Glauben, sie blieben schon am Leben, los. Die letzte Nachricht ging nicht raus an sie, als würde man sie jeden Tag betrügen, mit jedem Gang ins Bad, mit jedem Ingwertee, den man noch trinken kann, im Gegensatz zu ihnen. Man muss sich auf die Seite der Bewegung schlagen. Das Bettzeug dreht sich in der Trommel, der Toaster glüht, die Heizungsrohre rauschen. Krähen jagen durch den Hof, Sperlinge und Ringeltauben, die blaue Flamme unter der Pfanne. Rollt eine Münze hinters Schuhregal? In dieser schmalen Gegenwart mit Klingelschild und Fußabtreter gleitet man am frühen Nachmittag, kaltgefroren in der Tram, über die Greifswalder Straße. Man weiß, jetzt muss man sich noch einmal in die Schlaufe hängen, damit die Kurve einen nicht erledigt. Wo früher die Berliner Sparkasse war, wringt heute jemand ein Scheuerlappen. Dann wird es auf den letzten Metern plötzlich still. Kein Mensch kommt einem entgegen.
Dankeschön, Nadja Küchenmeister. Eine erste Lesepassage aus Der große Wagen, hier auf SWR Kultur. Wenn ich könnte, ich ließe hinter mir, was vor mir liegt, so setzt diese Passage ein und dann auch den Toten erzählen, was ihnen widerfuhr. Hier bewegt sich die Zeit, ist mein Eindruck, so in alle Richtungen. Wie ist das mit der Zeit in Ihrem Gedichtband, also in dem sich Erinnerungen an ganz verschiedene, unterschiedliche Lebensphasen so übereinander schieben? Kindheit, auch Urlaub, Arbeit, Liebe, in welche Richtung läuft die Zeit?
Die Zeit in dem Gedichtband strahlt eigentlich in alle Richtungen und kommt einem auch aus allen Richtungen entgegen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir vielleicht, wenn wir sehr konzentriert in der Gegenwart uns einer Aufgabe widmen, nicht immer klar machen. Aber letztlich, auch wir beide sitzen jetzt hier einander gegenüber und die früheren Stadien unserer selbst sitzen auch mit am Tisch. Die wirken in alles, was wir sagen, hinein. Vielleicht nicht spürbar, aber sie sind eben da. Und es ist auch da, was wir noch gar nicht wissen über unser Leben. Das ist etwas sehr Rätselhaftes, das mich beschäftigt. Und ich wollte auch, während ich an dem Buch schrieb, ich wusste ja nicht, wohin die Reise geht für das Ich, alles zulassen an Erinnerungen, an gegenwärtigen Eindrücken. Und ich wollte dem Ich die Möglichkeit geben, dass die Vergangenheit, die sich natürlich auch immer wieder aufdrängte, eine andere werden darf. Indem das Ich, das jetzt herangewachsen ist, auch einen anderen Blick gewinnt auf das, was hinter diesem Ich liegt. Das ist ein bisschen seltsam, weil wir immer davon ausgehen, die Zukunft sei uns unbekannt oder die Zukunft vielleicht auch wäre uns unbekannt. Ich glaube, der Konjunktiv und die Frage des Konjunktivs ist bei diesen Angelegenheiten nicht ganz unwichtig. Aber die Vergangenheit wird auch eine andere. Sie verändert sich, weil unser Blick auf die Vergangenheit sich ändert und wir können Dinge besser einordnen. Trotzdem war es für mich wichtig, und deshalb sind diese Stellen auch am ruhigsten im Buch, immer dann, wenn das Ich in die eigene Vergangenheit zurückkehrt, dann beruhigt sich der Ton. Dann bleibt der Blick auf den Gegenständen liegen und schaut sich die Gegenstände an, so wie wir das als Kinder vielleicht auch alle getan haben. Wir haben die Dinge erstmal uns vertraut gemacht. Oder vielleicht wurden wir den Dingen auch vertraut, die uns ansahen.
In der Tat. Ist Ihr Gedichtband auch ein sehr dinglicher, ist ja ein sehr beschreibender auch, ja. Ich habe zum Beispiel sehr viele Wäschestangen entdeckt, aber auch viele andere Alltagsgegenstände, ne? Einrichtungen von Zimmern zum Beispiel, sehr
ja,
wichtig.
Ja, mir ist letztens aufgefallen, dass ich wirklich eine Vorliebe habe für Innenräume und mich wunderte aber, dass ich über meinen Herkunftsort trotzdem immer wieder schreiben kann und da auch Außenperspektiven einfange und manchmal habe ich fast das Gefühl, weil ich längere Zeit an einem Ort lebte, länger als vielleicht Kinder, die früh umgezogen sind, dass eigentlich diese Außenwelt auch eine Art Innenraum für mich geworden ist. Der Hof, die Wäschestangen, der Spielplatz, das ist alles für mich irgendwie zurückgespiegelt im Inneren wie ein Innenraum. Und deshalb fällt es mir leichter, ihn zu beschreiben. Aber Landschaften beschreiben finde ich ausgesprochen schwierig. Mhm. Das ist nicht einfach für mich.
Das stimmt. Ihr lyrisches Ich reist sehr viel, sieht natürlich auch unglaublich viel. Es werden viele Orte genannt, aber Landschaften wenig beschrieben. Das ist wahr, ja.
Wenn Sie sich vorstellen, Sie schauen sich ein Foto an, das Sie aufgenommen haben. Zum Beispiel nehmen wir so ein Miradouro, das ist also ein Hügel in Lissabon. Und Sie gehen spazieren und Sie nehmen eine Totale auf. Diese Bilder sind nicht sehr interessant. In dem Moment sind wir überwältigt von dem Ausblick. Interessant für Sie später wird sein, wenn Sie sehen, so sah mein Hotelzimmer aus. Mhm. Da war die Bar, in der ich mit einer Person abends noch lange zusammensaß. Und ich glaube, dass diese Details eigentlich viel identitätsbildender für mich persönlich sind, als vielleicht die Totale. Und Totale ist für mich eben auch immer die Landschaftsbeschreibung. Ich habe aber sehr großen Respekt und große Freude an Landschaftsbeschreibung. Ich weiß nur einfach, was ich nicht kann und nicht so gut kann, wo ich einfach sehr viel Geduld auch brauche beim Schreiben.
Auf diesen Miradouro-Aussichtspunkt in Lissabon steigen wir nachher noch. Aber jetzt würde ich erst gerne noch wissen, das, was wir gerade gehört haben, die Lesung, das war ja eine Buchseite. Eine Buchseite von 50 Seiten Text im engeren Sinne. Also dazwischen sind auch Trennseiten zwischen den Kapiteln und so weiter. Aber jetzt nur Text im engeren Sinne, 50 Seiten Text. Das ist ein Langgedicht, dieses Buch. Das ist also auch anders als in Ihren vorherigen Gedichtbänden, wo Sie einfach eine Sammlung von einzelnen Gedichten hatten, auch strukturiert, auch gebündelt in einzelne Kapitel, aber trotzdem eben nicht ein Buch, ein Gedicht. Dieses neue Buch, Der große Wagen, der umfasst jetzt 10 Kapitel, jeweils 5 Seiten. Auf jeder Seite 8 Terzette. Das ist schon eine sehr, sehr strenge Form. Hat der Band trotz seiner auch zeitlich wechselnden Richtungen für Sie trotzdem so etwas wie einen roten Faden, vielleicht sowas wie einen Spannungsbogen?
Der rote Faden ist die Bewegung des Ichs durch den Raum. Das Gedicht ist zudem aber auch eine Verlustanzeige. Dem Ich ging ein Mensch abhanden. Und es ist auch eine Suche, vielleicht nicht nur nach der Person, sondern auch eine Suche, wie kann man mit den Vermissten und den Verschwundenen noch einmal in Kontakt treten. Und so taucht dieses verschwundene Du immer wieder auf in den verschiedenen Kapiteln. Manchmal wird es angesprochen und antwortet nicht. Manchmal scheint es zu antworten, aber man findet selbst keine Sprache, um darauf zu reagieren. Ich glaube, das ist ein bisschen der Spannungsbogen. Der Gang durch das eigene Leben, der Gang durch eine Stadt und die Suche nach einem Menschen, den man vermisst.
Hat mich sehr ergriffen, muss ich sagen. Wie kann ich mir die Arbeit an einem Gedichtband, einem langen Gedicht wie dem großen Wagen bei Ihnen vorstellen? Sie sagten auch schon, es dauert immer und auch in diesem Fall hat es 5 Jahre gedauert, bis das Buch nach dem Buch im Glasberg erschien. Also haben Sie 5 Jahre daran gefeilt oder passierte erstmal lange Zeit nichts? Dann kommt vielleicht eine Idee und dann schreiben Sie so einen Band in 6 Wochen runter, eher tags oder eher nachts, ich weiß nicht. Wie arbeiten Sie dann?
Das Gute ist, dass ich jede Arbeit, die ich angehe, unterschätze. Jedes Mal, ob ich ein Buch schreibe, ob ich ein Feature fürs Radio mache. Ansonsten würde ich mir die Anstrengungen wirklich vergegenwärtigen, die auf mich zukommen, könnte ich mich überhaupt nicht bewegen. Und der Beginn des Buches war enorm entspannt. Ich ging einfach los mit diesem Ich. Dieses Ich wacht auf in der Stadt Lissabon, es kommt zu sich und wird sich der Orte bewusst, die es hinter sich gelassen hat. Und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, wie man so entspannt durch ein Buch gehen kann. Und ich habe das dann schon in die Zukunft entworfen und mir vorgestellt, das wird ja eine ganz angenehme Reise für das Ich und auch für mich. Und das war natürlich schon das erste Missverständnis. Zum einen liegt das am Aufbau eines Buches, in dem die Motive und die Bilder und die Klänge immer mehr miteinander verzahnt sind, ohne dass man im Vorfeld aber weiß, was stiftet dann ein Motiv? Welche Bilder tauchen denn noch einmal auf in Verwandlungen und Wiederholungen? Und das andere war ein biografischer Einschnitt, das war der Tod einer Freundin, der Dichterin Barbara Köhler, mit der ich zusammen auch in Köln unterrichtet habe. Und sie starb einige Monate, nachdem ich das Buch begonnen hatte. Und an dem Punkt entschied ich, entweder ich lasse alles zu an Emotionen des Ichs, an Bildern und auch inneren Erschütterungen, oder ich breche das Projekt ab. Und ich arbeite immer vormittags, weil ich dann möglichst mit klarem Geist mich meinen Texten widmen kann. Aber ich musste das Buch dann auch mehrfach lange unterbrechen, durch verschiedene Erschütterungen, durch den Überfall der Russen auf die Ukraine. Dann gab es den 7. Oktober. Es sind so viele Dinge passiert, die meine Aufmerksamkeit woanders hin lenkten. Und nach dem Ende meiner Lehrtätigkeit in Köln habe ich mich wirklich, das ist meine eigene Erzählung, monatelang eingeschlossen und dieses Buch Tag für Tag geschrieben mit wenig Kontakten in die Außenwelt.
Es ist interessant, dass Sie auf den Überfall Russlands auf die Ukraine und auf den Überfall der Hamas auf Israel zu sprechen kommen, denn das sind ja wirklich ganz einschneidende zeitpolitische Erlebnisse, die wir alle hatten, zumindest medial. Ich finde allerdings in Ihrem Gedicht keinen konkreten Widerhall, sodass ich fast das Gefühl einer gewissen Zeitlosigkeit in diesem Langgedicht hatte. Manchmal spürt man ein bisschen DDR-Nachhall, das schon, aber ansonsten finde ich in diesem Buch keine Politik.
Das Buch hatte schon eine eigene Wirklichkeit. Und dann, da zitiere ich jetzt Jürgen Becker, einen Vers, den ich häufig zitiere, die Wirklichkeit macht immer mit, geschieht etwas im Leben der Autoren, das mich schreibend aus dieser Wirklichkeit herausreißt. Es gibt Autorinnen, die können damit arbeiten, aber ich habe das Gefühl, dass es mich auf Abwege bringt. Das macht trotzdem die Arbeit nicht leicht, weil man manchmal nicht weiß, ob Sinnhaftigkeit überhaupt noch vorhanden ist. Wenn so viel Elend in der Welt ist, fragt man sich, ist es eigentlich erlaubt, dieses Ich durch eine Stadt wie Lissabon sich bewegen zu lassen und an Kindheitsorte zu denken und vielleicht einer Liebe nachzutrauern und vielleicht einem verlorenen Menschen nachzusinnen. Und ich glaube, man muss eine gewisse Radikalität als Autorin einfach entwickeln, ein gewisses Selbstbewusstsein auch. Denn die Welt ist ehrlich gesagt zu schrecklich. um sich dadurch abhalten zu lassen von Projekten, die einen langen Vorlauf hatten. Für mich ist es einfach so wahnsinnig schwer, einen Zugriff auf das zu haben, was eigentlich in mir ist. Und mir scheint, auf die Gegenwart gelingt mir kein sprachlicher Zugriff. Alles muss ein bisschen von mir abrücken. Ansonsten werde ich Deuterin der Gegenwart. Das kann sehr ungut werden in der Literatur, weil man immer Sorge trägt, sich jetzt zu den Dingen auch schon verhalten zu müssen, politisch. Und natürlich verhalte ich mich unentwegt politisch zu meiner Gegenwart. Aber bis das in Sprache verwandelt werden kann, braucht es einfach unglaublich viel Zeit.
Obwohl dieses Buch in politisch bedrückenden Zeiten entstanden ist, haben Sie ja gerade erzählt, und obwohl es auch von vielen Verlusten berichtet, der Verlust einer guten Kollegin, dem Verlust einer geliebten Person, es ist ein Band, der trotzdem so ein bisschen dem Hellen zustrebt, oder? Kann man das so sagen?
Absolut. Der Band sollte geflutet werden von Helligkeit. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir immer wieder dieses Gegengewicht in uns irgendwie bewahren. Also ich habe das mal in einem anderen Gespräch gesagt, das Leben bekommt mit der Zeit so ein bisschen Schlagseite. Aha. Das ist so. Und jetzt bin ich 45 Jahre alt und die Eltern werden kränker, man verliert Familienmitglieder, man verliert in den mittleren Jahren eben auch die ersten Freunde. Und ich kann einfach mein eigenes Leben nicht und möchte es nicht ansehen unter immer größer werdenden Schatten. Es ist natürlich auch ein Anschreiben gegen diese Schatten. Und da kann man Sprache und Bilder dem entgegensetzen. Das war schon auch der Versuch.
Ja, davon hören wir jetzt noch mal etwas genauer, nämlich eine zweite Lesepassage, in der es ums Helle geht, und wir hören: Gelb wird wichtiger.
Gelb wird wichtiger. Ach, könnte ich doch den Zettel finden, den du mir hinterlassen hast, auf der Kommode. Da waren Haferflocken auf dem Boden, in der Spüle deine Schüssel, dein Löffel. Wo ist der Zettel? Jeden Sonntagabend, wenn ich kam, klemmte er unter dem Honigglas, klemmte, wenn ich ging, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wo ist er hin? Ich scheue mich, ihn zu suchen, aus Angst, ihn nicht zu finden. Wie ich mich auch scheue, nicht länger hier zu sitzen, am Küchentisch, zu schauen in den Hof, Tumult der Krähen und Elstern. Ob die Toten wissen von meinem schlechten Gewissen? Eher unwahrscheinlich. Wir wollten Wasser kaufen in Lissabon, geht schon langsam auf Mittag zu, und wir kaufen in dem Laden um die Ecke Wasser, plaudern miteinander, während die Verkäuferin die Münzen zählt. Aber die Rua da Grassa wird wie ein Fahrsteig unter einem weggezogen. Am liebsten hätte ich mehr von dem, was man empfindet, wenn man Tulpen in die Vase stellt. Dieses oder jenes Gelb, deine Hand in meinem Rücken. Genau ist, was geschieht. Ich bin da. Nämlich. In Berlin, Köln oder Lissabon ein Platz für zwei Füße, eine Fläche, auf der man liegen kann, eine rote Bank, darauf zu ruhen. Solange ich sage, ist diese Stelle besetzt und warm. Wo in diesem Augenblick bist du? Da ich ausgleite, während ich aufsteige zu Miradouro. Manchmal kommt jemand zurück. Leicht verschoben im Gesicht, was ein Erkennen mühsam macht. Je näher dran, desto voller die Figur. Haare, Brauen, Organe im Überfluss, Stimme locker verteilt im Mittelohr, Finger dort, wo Finger hingehören. Etwas Steifes im Gang, als ließen sich die Knie nicht mehr auf alles ein. Warum pausieren, wenn der Wind einen anhebt wie ein Blatt Papier? Ich erinnere mich an deine Hände. Möge man über Hände sagen, was man will, aber deine Hände auf dem Tisch im Lamüsgöl und wie du deine Fingerkuppe befeuchtest, bevor du dich der nächsten Seite widmest, deine Hände, die mich halten wie ein Blatt Papier, deine Hände auf der Tastatur, deine Hände unter dem Wasserstrahl, ein Regen in meinem Badezimmer morgens um 4.
Dankeschön, Nadja Küchenmeister. Ja, wir erleben hier das erzählende Ich in einer Wohnung, in Lissabon in einem Laden und auf dem Weg zum Aussichtspunkt Miradouro, dann aber auch im Restaurant Lamüsgöl, das gibt's in Berlin. Das ist ein sehr assoziatives, hin- und herwehendes Erzählen, große Luftigkeit, große Beweglichkeit. Trotz dieser strengen 8x3 Zeilen pro Seite, das hat für mich fast was von einem Metronom. Aber wenn man sie lesen hört, folgt man diesem Fließen ganz natürlich. Es hat was von einer Geschichte, fast so ein bisschen was von Prosa. Es sind Szenen und Erinnerungen, die fließen nur so durch die Zeilen. Es gibt viele Enjambements, also Zeilensprünge, die lösen diese strenge Form auf. Ne? Es gibt auch Binnenreime und es gibt plötzliche Rhythmen. War das auch Ihre Überlegung, die Form streng zu halten und in den Zeilen sowas wie ein Rieseln zu erzeugen?
Das finde ich ein ganz schönes Wort, Rieseln. Ich brauchte eine Form, um mich frei bewegen zu können. Ich brauchte eine Form, die aber die Freiheit auch einhegt. Es darf nicht unendlich werden. Man kann das Assoziieren weit treiben, aber irgendwo muss es auch an ein Ende gelangen. Und mir ging es darum, dass ich nicht nur gelassen durch diese Stadt schlendern zu lassen, ich wollte auch mühelos sprechen, gelassen sprechen. Es sollte ein schwebender, ein leichter Ton werden. Leicht ist schwer. Das hat mich sehr viel Mühe gekostet. Ich möchte eigentlich immer, dass Texte leicht daherkommen, dass ich tragen, aber auch die Leserinnen und Leser tragen, auch die Zuhörerinnen. Es soll möglich sein, wenn man das so sagen kann, auf diesen Zug aufzuspringen und auch wieder abzuspringen und immer in einem Tempo, das einen nicht stolpern und stürzen lässt. Stolpern geht, stürzen sollte man nicht. Und mir ging es bei diesem Ineinanderfließen der verschiedenen Tonlagen eben immer auch darum, dass ich die verschiedenen Zeiten miteinander verschränke. Und dass es einer Zuhörerin überhaupt nicht schwer fällt zu begreifen, dass dieses Ich gerade in die Erinnerung abgleitet, wieder am Ort ist, plötzlich von einem Küchentisch zum nächsten sich imaginiert, weil wir das jeden Tag machen. Wir haben jeden Tag eben auch noch andere Bilder vor Augen und wir erinnern uns an andere Menschen, wenn wir jemandem gegenüber sitzen. Das wollte ich abbilden, eigentlich das Abbilden von Bewusstseinszuständen. Darum ging es mir.
Nicht stolpern, nicht stürzen. Lassen Sie sich auch von anderen Dichtern stützen vielleicht? Also Sie haben neulich einen sehr schönen Vortrag gehalten im Münchner Lyrikkabinett. Der Vortrag über John Burnside, den schottischen Autor und Dichter eben auch, ist auch als Büchlein erschienen inzwischen. Schwerkraft und Licht heißt der Band. Er ist im Verlag Das Wunderhorn erschienen. Ist das so jemand oder auch andere Lyrikerinnen und Lyriker? Lassen Sie sich gerne stützen von anderen Autoren?
Ich lasse mich gerne von der poetischen Sprache anderer infizieren. Nicht jeder poetischen Sprache gelingt das, was nicht heißt, dass ich Dichterinnen und Dichter nicht schätze, denen das nicht gelingt, aber es gibt diese Autorinnen und Autoren. Ich lese etwas von ihnen und ich merke, mein eigenes Schreiben, mein eigener poetischer Impuls wird angeregt und das ist gut. Und ich glaube auch, es ist absolut hilfreich, wenn man in Schreibphasen sich befindet, ich will es lieber nur für mich sagen und anderen keinen Rat geben. Für mich ist es gut, wenn ich an solchen Tagen, an denen ich weiß, ich arbeite, meine Sprache nicht kontaminieren lasse durch zu viel Alltagssprache. Keine Blogs lesen, keine Nachrichten vorher hören. Einfach schauen, gibt es etwas, das die Konzentration in mir und im Raum hält. Und da können Dichterinnen und Dichter hilfreich sein. Ich habe einfach schon so viel gelesen, dass das sozusagen Teil meines inneren Archivs auch geworden ist. Ja.
Und gibt es manchmal Nachrichten, die Sie auch vielleicht sogar auf poetische Weise faszinieren? Wir haben jetzt kürzlich erst die bemannte Artemis II Mission zum Mond erlebt. Eine Rakete, die den Mond umrundete mit 4 Astronauten an Bord. Ist das etwas, weil ich frage Sie daher, weil Sie auch über die ISS geschrieben haben in Ihrem Band, sind solche Geschichten etwas, die Sie auch mit einem gewissen poetischen Interesse verfolgen?
Ich weiß nie, welches Ereignis irgendwann sich niederschlägt in Literatur. Bei der Artemis war es so, ich habe sowohl den Start als auch die Landung live erlebt, weil mich interessiert einfach Raumfahrt. Und im Augenblick ist das mir noch so nah und so ungefiltert, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, es werde jemals Eingang finden in meine Arbeit. Allerdings ist mir etwas aufgefallen, dass die neuen Weisen, Dinge zu fotografieren, haben einen alten kosmischen Schrecken in mir wachgerufen. Ich habe hier auf meinem Telefon zum Beispiel noch Earthrise. Das ist mein Bild, wenn ich mein Handy aufmache, sehe ich so diese Aufnahme von damals, von der Apollo-Mission, wie die Erde aussah. Und die Bilder damals waren viel verwischter und in gewisser Weise heimeliger. Und die hochauflösenden Bilder der Gegenwart zeigen mir eigentlich dieses Ausgesetztsein im Nichts. Und ich glaube, dieser Schrecken, der könnte sich schon in meine Literatur auf die eine oder andere Weise vielleicht an einem ganz anderen Punkt niederschlagen. Vielleicht wird niemals die Artemis dabei Erwähnung finden. Aber das Empfinden, das habe ich, seit ich das beobachten konnte. Und ich habe auch jeden Tag geschaut. Das war meine erste Frage immer bei Google. Wie geht es den Astronauten und der Astronautin?
Das ist ja witzig. Damit habe ich nicht gerechnet. Denn in Ihrem Buch, da ziehen Sie am Ende die Linse auch noch mal ganz weit auf. Ja, da bringen Sie uns nämlich auf die ISS. Eigentlich sind wir so ganz auf der Erde zwischen den Städten, die wir schon erwähnt haben. Aber da ziehen Sie die Linse noch mal ganz weit auf und führen uns zur ISS, die ja so in der Entfernung von 400 Kilometer, eigentlich gar nicht so weit, um die Erde kreist. Und wie ist das mit dem Kreisen? Der große Wagen, der kreist ja auch, zumindest aus unserer Sicht, um den Nordstern herum. Freier Flug einerseits, Fixierungen andererseits, das ist wichtig in Ihrem Gedichtband. Und manchmal, ja, geht eben auch was verloren. Davon erzählt Ihr Gedichtband ja auch auf verschiedenen Ebenen. Und ich schlage vor, wir hören noch eine letzte kleine Lesung.
Diesen Teil habe ich geschrieben ganz am Ende. Das Buch war fast fertig und dann starb der Dichter Jürgen Becker, der mir wichtig war, der mir auch nahe stand. Und ich konnte über ihn überhaupt nicht schreiben. Ich konnte darüber schreiben, wie eine amerikanische Astronautin ihre Werkzeugtasche im All verliert. Wir schreiben das Jahr 2008 und Heidemarie Stefanichon Piper werkelt am Drehgelenk eines Solarmoduls, schraubt und schnauft, entfernt noch Schmierfett einer Schmierfettpistole von ihrem Raumanzug. Eine Pinzette kann man hier oben nicht gebrauchen. Da passiert es, einfach so. Ein Moment der Unachtsamkeit und sie verliert ihre Werkzeugtasche. Schlecht gesichert. Pech für Heidemarie Stefanichon Piper, wirklich großes Pech. Sie treibt fort und fort. Fort von der NASA und den NASA-Geräten, den Hurricane von Washington D.C., dem Kälteeinbruch und der Hitzewelle. Kein Wetter wird sie mehr erleben und auch kein amerikanisches Licht. Schade eigentlich. War schön. Niemand macht Lärm. Niemand singt in ihrer Nähe ein Geburtstagslied. Niemand richtet Hemd und Krawatte. Ach, wie einsam muss es sein im All. Thank God. Diese Werkzeugtasche weiß es nicht.
Eine abschließende Lesung aus Der große Wagen, für den Nadja Küchenmeister den Bettina-Brentano-Preis bekam und jetzt auch den Peter-Huchel-Preis. Erschienen ist er, wie auch die vorherigen Lyrikbände, im Schöffling-Verlag. Sie hören SWR Kultur, ich bin Katharina Borchert und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Nadja Küchenmeister, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich.